Noch mit uns beten, lieber Herr, deshalb sind wir hier, weil wir dich suchen und weil wir dich brauchen. Und danke, dass du da bist und dass du dieses Gebet hörst. Teil du aus, was jeder braucht, auch jetzt durch die Predigt. Amen. Lieben Gruß erst einmal, bevor ich starte, an all die, die uns über die Bildschirme zugeschaltet sind, wo auch immer ihr seid, wenn ihr jetzt gerade streamt, ob in Amerika, ich grüße unsere Freunde über den Teich und in Konstanz, weiß ich, dass sie heute zugucken und wo auch immer, schön, dass ihr da seid, auch an den Bildschirmen. Wir machen Fortsetzung heute mit der Predigtreihe, Joschi hat es schon gesagt, unerschütterlich, und es geht um das Buch Nehemia, Lektionen zur Leiterschaft. Und im ersten Teil haben wir die Voraussetzung für Leiterschaft gesehen. Ein Leiter informiert sich, er interessiert sich. Die wichtigste Frage eines Leiters ist immer wieder, wie geht es dir? Erzähl mir mehr. Und aber dabei bleibt es nicht stecken, sondern es muss zu einem Punkt kommen, wo du dich identifizierst mit dem, was du hörst. Nehemia war betroffen von der Not seiner Landsleute und das hat ihn ins Gebet getrieben und dort hat er immer wieder vor Gott gestanden. Die Stadtmauern lag in Trümmern und das hatte Folgen für sein Volk. Joschi hat das letzte Woche super gezeigt, fand ich, wie das von der Betroffenheit nicht sofort zum Handeln kommen darf, sondern erst einmal ins Gebet, das Prinzip der verzögerten Aktion. Nicht Not und Aktion, sondern Not und es irgendwie schaffen, nicht sofort in die Aktion, sondern erst in die Aktion zu Gott und zu fragen, Gott. Ja, und in dem Gebet auch diese Dimension zu klären, wer ist Gott, wer bin ich, was will Gott von mir in dieser Dinge? Ja, es ist auch nur ein Mensch. Und heute der dritte Teil, wie ein Leiter plant. Wenn du eine Last hast für etwas, wenn du deine Rollenklärung vorgenommen hast, dann ist der nächste Schritt, du musst planen. Ja. Planung ist die erste Handlung nach Gebet und Vorgebet. Das geht parallel. Und das ist das Thema heute. Nehemia war ein Meisterplaner. Und lass uns der Frage mal als Einleitung nachgehen. Warum planen wir überhaupt? Ja, ganz kurz nur. Wir planen, weil wir einen Gott haben, der plant. Ja. In Jeremia 29 heißt das, und vielleicht ist das der wichtigste Vers der ganzen Predigt für dich. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe. Weißt du, dass das Gott Pläne für dich hat? Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Und wenn du Gott noch nicht kennst heute Morgen, dann nimm diesen Vers und stell dich da drauf. Da ist ein Gott, der dein Leben plant und der hat etwas vor mit dir, wenn du es zulässt. Der arbeitet nicht an dir vorbei. Gott hat einen Plan, Zukunft und Hoffnung. Und wenn du gerade da bist und keine Hoffnung hast, nimm das und geh zu diesem Gott. Er ist der Meisterplaner. Gott plant und er will auch, dass wir, sein Volk, ihm auch planen. Paulus schreibt es im Hinblick auf so einen Gottesdienstablauf in 1. Korinther 14, den wir heute Morgen feiern. Achtet darauf, dass alles angemessen und geordnet geschieht. Bei uns jetzt in Lüneburg, bei dieser Größe von Gemeinde, sind jeden Sonntag etwa, je nachdem, was man dazu zählt, 40 bis 50 Menschen hier an unterschiedlichen Orten im Dienst, damit es geordnet abläuft. Und das geht nicht so charismatisch geistgeleitet, sondern das braucht Planung. Ja, wenn wir hier heute Morgen, ich glaube 7 Musiker seid ihr heute Morgen, wie kommen die, dass immer hier Leute stehen? Ja, oder eben als wir das Lied gesungen haben mit dem Rückenwind, dachte ich, wer hat sich das ausgedacht, ja, dass zu diesem Text ein Segelboot mit Segen eingeblendet ist. Das ist super, genial, oder? Da ist so viele Kleinigkeiten, wenn wir gleich Kaffee trinken oder du wurdest vorne begrüßt oder sowas. Und Gott sagt es, achtet darauf, dass alles angemessen und geordnet geschieht. Ja, ein Hausbau braucht Planung, eine Ehe braucht Planung, Kinder müssen angeleitet werden, ihre Hausaufgaben zu planen oder den Rucksack morgen früh gepackt zu haben, wenn sie zur Schule kommen. Und wenn Eltern ihre Hausaufgaben im Plan nicht machen, haben die Lehrer den Job zu machen. Kleine Randbemerkung. Ja. Und wenn eine Familie keine Zeit zum Planen hat, geht eine Menge schief. Also, auch Planen ist geistliche Arbeit. Und es ist auch ein Ausdruck von geistlicher Haushalterschaft. Paulus schreibt das in Epheser 5. Achtet sehr, sehr sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Zeitplanung, Finanzplanung, Familienplanung, Lebensplanung, Hauskreisplanung. Alles Ausdruck von guter Haushalterschaft. Wie viel Kaffee müssen wir da kochen, damit alle genug haben und damit wir nicht tonnenweise wegkippen? Beides. Wie viel Geld muss ich zurücklegen fürs nächste Auto? Wie möchte ich meinen Freund noch bis Weihnachten zu Jesus führen, wenn er das möchte? Hast du einen Plan? Was willst du in deiner Bibel lesen? Ich fand das eben klasse. Sarah hat gesagt, wir planen eine Familienlobpreiszeit. Wir wissen das auch noch nicht so genau, wie das geht. Aber toll, ja? Und natürlich ist das nicht alles so total eingemeißelt in Meißel. Es gab in der Kirchengeschichte immer wieder zwei Bewegungen auf dieser Ebene. Die eine war, wir brauchen keine Planung, wir lassen uns in allem vom Geist leiten. Und die andere, wir machen nur ohne den Geist und fahren das gegeneinander. Stinktrockene Sitzungen, wo du nur die Tagesbonks abordnest, ohne dass jemand weiß, worum es eigentlich geht und warum das wichtig ist. Ja, also es gehört zusammen. Und das ist uns auch wichtig als Gemeinde. Wir strecken uns aus nach dem Geist Gottes und suchen seine Führung und wir setzen uns hin und planen so, als gäbe es ihn gar nicht. Das geht zusammen. Ja. So, Hauptpunkt heute Morgen, wie plant ein Leiter? Mein erster Punkt da drin, nimm dir ausreichend Zeit, um dein Vorhaben gut zu durchdenken. Je wichtiger das Anliegen, desto wichtiger die Zeit. Kapitel 1 von Nehemia endet mit dem Gebet von Nehemia, was er geschrieben hat. 6 Verse und oder noch mehr steht das Gebet und dann beginnt das Kapitel 2 und da heißt es: Es war an einem Tag im Monat Nissan im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes. Das erste Kapitel war 4 Monate vorher im gleichen Jahr. Und man fragt sich, wenn man das nicht überliest, diese kleine Zeitangabe, also zwischen Kapitel 1 und Kapitel 2 liegen 4 Monate. Was hat der Kerl eigentlich 4 Monate lang gemacht? Ja? Und also wenn du nur den Text liest, ist scheinbar nichts, weil da steht nichts zwischen Kapitel 1 und Kapitel 2. Das ist die Lücke. Ich predige heute Morgen auch über die Lücke, die da nicht steht. Ja, was machst du, wenn du gebetet hast? Also was machst du zwischen der Zeit, wo du gebetet hast und der Erhörung? Nichts? Frage? Und lass uns da mal genau hingucken. Wir haben es hier mit einem Geschichtstext zu tun. Nehemia erzählt seine Autobiografie, wie es bei ihm war. Ja, und ein Geschichtstext erzählt nicht alles, was passiert ist. Das wäre viel zu lange. Und wir müssen daher auch zwischen den Zeilen lesen, natürlich auch im Kontext. Was ist passiert zwischen dem Gebet in Kapitel 1 und dem, dass er in Kapitel 2 plötzlich vor dem König steht und der ihn fragt, was willst du von mir? Und wenn da nichts passiert ist, wird jetzt auch nichts passieren, aber da ist was passiert und da wollen wir heute Morgen gucken. Leiter brauchen Zeit zum Durchdenken dessen, was sie tun. Und gute Leiter planen Planungszeiten. Das ist mein erstes Leiterschaftsgesetz heute Morgen. Leiter müssen Zeit für Planung einplanen. Wenn du in deiner Ehe keine Zeit für eure Planung einplanst, wo du nichts anderes machst als nur planen, geht eine Menge schief. Manchmal muss man sogar Sexualität einplanen. Wann haben wir eigentlich Zeit dafür? Wann haben wir Zeit für unsere Kinder? Wann haben wir Zeit für unser Gebet? Wann haben wir Zeit für das, was uns wichtig ist? Ja? Leiter müssen Zeit für Planung einplanen. Wenn Leiter so beschäftigt sind, dass sie nur noch tun, geht eine Menge schief. Du brauchst Zeit zum Planen. Und das ist umkämpft. Guck mal, in Sprüche 13 heißt es, kluge Menschen denken, bevor sie handeln, Narren aber tun das nicht und geben mit ihrer Dummheit auch noch an. Du kommst dann nicht so als Narr hin, aber dann hörst du so sagen, oh, ich habe die ganze Woche sowas von geackert. Und du fragst, ja, und wann hast du geplant? Ja, habe ich keine Zeit für gehabt. Narren tun das nicht und geben mit ihrer Dummheit auch noch an. Also sie kommen nicht als Narren daher, so sieht das ungefähr aus. Ja? Planen und Lebensplanung kannst du nicht delegieren. Viel Spaß, wenn du es machst. Frag dich mal diese drei Fragen. Wo stehe ich heute? Wo möchte ich am Jahresende stehen? Und wie komme ich dahin? Oder wer hilft mir? In verschiedenen Lebensphasen ist es mal dran, mal größere Zeitabschnitte zu planen. Wenn du, weiß ich, heute Morgen bist, zwischen 10 und 20 bist, wo willst du sein am Ende von 30? Ich weiß, das ist riesig. Oder frag dich, wo willst du mit 25 sein? Wenn du zwischen 20 und 30 bist, wo willst du mit 40 sein? Ihr Lieben, wie du dich ernährst zwischen 30 und 40, so wirst du Probleme haben zwischen 60 und 70. Weißt du das? Das wisst ihr aber. Was? Und? Ja? Planung. Ich habe jetzt in meiner Übergangsphase von der 50%-Stelle hier zur 100%-Stelle 3 Monate Zeit genommen, um zu klären, wo will ich die nächsten 10 Jahre hin. Inspirierte Orte gesucht, Fortbildungen gemacht, stille Begegnungen gesucht, um glasklar zu kriegen, wo es soll sein die nächsten 10 Jahre. Und genau das hat Nehemia gemacht. Er hat die Situation seiner Landsleute durchdacht. Er hat nicht nur geklagt, sondern hat sich gefragt, was müsste eigentlich passieren, damit die Not, nämlich keine Mauer, geändert wird. Also die Mauer muss gebaut werden. Angenommen, Gott würde ein Wunder tun, woran würde Nehemia merken, dass das Wunder getan ist? Die Mauer steht, klar. Nein, das geht so einfach. Er hat gebetet, ich muss eine Gelegenheit bekommen, mein Anliegen vor dem König auszubreiten. Was ist denn mein Anliegen? Wofür bräuchte ich Hilfe von dem König, damit ich die Mauer wieder aufbauen kann? Und so war Nehemia planend im Gebet. Das war ein lebendiger Prozess. So, ja, er hat nicht nur die Not geklagt, sondern es hat Gott gefragt und sich selbst gefragt, wie kann es gelingen? Wie kann ich Teil der Lösung sein? Und dafür hat er an der Hand Gottes geplant. Wisst ihr, was passiert, wenn du so betest, voller Erwartung und bereit bist, auch Teil der Lösung zu sein, was Gott dann tut? Als erstes schenkt er dir eine Vision. Und damit meine ich jetzt nicht eine Erscheinung, sondern ein Bild von einer optimalen Zukunft in dem Bereich, was gerade deine Not ist. Ja, also so ein Bild, was ist dann anders? Wie fühlt sich das an und so? Nehemia bekommt in dieser Zeit, wo er betet, ein klares Bild. Die Mauer muss gebaut werden. Und er kriegt eine Vorstellung, je länger er damit schwanger geht, wird die konkret. Und er weiß, aus welchem Material und wen er dafür braucht und weiß ich was. Aber das geht nicht über Nacht, das braucht Entwicklungszeit, innere Entwicklungszeit, wo sich vor dem inneren Auge eine Klarheit entwickelt, dass er Handlungsschritte hat. Von Pastor John Guichot, einem der Pastor einer der größten Gemeinden in Asien, habe ich den Satz, der jahrelang auf meinem Schreibtisch stand, wenn deine Vision dich nicht mehr erschreckt, dann ist sie zu klein für dich. Wenn du keinem Bild von einer optimalen Zukunft mehr nachjagst, die größer ist, als du selbst es schaffst, ist sie zu klein für dich, weil du brauchst Gott nicht. Wenn du lediglich die Vision von einem neuen Auto hast und du weißt schon, wo es steht, ist sie zu klein für dich. Nehemia war erst einmal erschrocken, als ihm klar wurde, er soll die Mauer aufbauen und was dafür nötig ist. Aber dann hat er geplant und während diesem Gebets- und Klärungsprozess und Planungsprozess eine innere Klarheit bekommen. Leitergeschäftsgesetz, das nächste, wer chaotisch plant, der plant Chaos. Und wer nichts plant, plant nichts. So guck in deine Woche, schau, wie viel Planungszeit hast du. Und beantworte dir das, was hast du geplant? Und gib nicht so viel Verantwortung zu schnell ab an andere, sondern könnte es sein, dass das auch an dir liegt. Okay? Im Juni war ich zu einer Fortbildung in einer Schweizer FEG. Sie haben zurzeit 650 Gottesdienstbesucher in 4 unterschiedlichen Gottesdiensten. Vor 20 Jahren hatte diese Gemeinde ein Gottesdienst und 70 Besucher. Damals haben sie ihr erstes Gemeindezentrum gebaut. Das hatte 4 Etagen. Ich hatte die Gelegenheit, mit dem Leiter dieses Ressorts, also nicht der Pastor, sondern dem Leiter der Ressorts Bau, zu sprechen. Er sagte mir, Als wir damals vor 20 Jahren die Einweihung unseres neuen Zentrums gefeiert haben, was sie dann zunächst mal für 3 Etagen vermietet haben und mit dem Geld, mit den Einnahmen von der Vermietung haben sie ihre Pastoren bezahlt. Geht auch so. Dann haben sie das Zentrum nach und nach in Besitz genommen und die Etagen dann selber übernommen. Und er sagte zu mir, bei der Einweihung damals hatte ich den Eindruck, dass Gott zu mir sagt, und jetzt fängst du an, das nächste Gemeindezentrum zu planen. Das ist jetzt 20 Jahre her. In diesem Monat haben sie angefangen zu bauen, ein Gebäude für 55 Millionen Schweizer Franken mitten in der Stadt. 20 Jahre Planung. Dachte ich, wow, was für ein Visionär. Ihr Lieben, einige von uns haben Angst vor Veränderung. Allein so etwas zu denken, 20 Jahre zu planen, macht schon. Aber wenn wir die Veränderung nicht planen, versuchen wir, die Gegenwart einzufrieren. Und das hat Folgen. Fang an zu planen, was du machen wirst mit deiner Ehe, wenn die Kinder geboren werden, 20 Jahre später. Weil die sind dafür geboren, aus dem Haus zu gehen. Und was willst du dann machen als Ehepaar? Vergiss das nicht. Planung. Nächster Punkt. Bereite dich auf die Möglichkeiten vor. Wenn du für eine Sache betest und du merkst, du bist Teil der Lösung des Problems, dann zeigt sich dein Glaube darin, dass du nach dem Gebet anfängst zu planen. Und wenn das Gebet erhört wird und die Möglichkeit an deine Tür klopft, wirst du sie sehen und du wirst sie nutzen, weil du geplant hast. Das Leben mit Gott ist so voller Möglichkeiten. Du musst sie aber sehen. Und wenn du nicht betest und wenn du planst, siehst du nur Probleme statt Lösungen. Da gibt es so viele ungenutzte Möglichkeiten. Die meiste Zeit sind wir nicht bereit, die Möglichkeiten zu nutzen, weil wir sie nicht erwarten und sehen. Und wenn wir sie nicht erwarten, sehen wir sie gar nicht und es wird auch nichts passieren. Schaut, wie war das bei Nehemia? Wir lesen mal ein bisschen Text hier. Im Monat Nisan, im 20. Jahr der Regierung von König Adasastas, feierte der König ein Fest und ich servierte ihm den Wein. Same procedure every day. Der König feiert, ich bin der Weinausschenker. Ist das langweilig? Plötzlich verändert sich etwas. Bis dahin hatte ich in seiner Gegenwart noch nie Trauer gezeigt. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Dann kann dies nur bedeuten, dass du Kummer in deinem Herzen hast. Ich erschrak zutiefst. Ihr Lieben, woran merkt Nehemia, dass das eine Gebetserhörung ist? Das ist der Moment, für den Nehemia gebetet hatte. Erinnert ihr euch noch, was er gebetet hat im letzten Vers von Kapitel 1? Joschi hat darüber gepredigt. Er hatte gebetet, gib diesem Mann Erbarmen für mich. Worin merke ich, dass der König Erbarmen für mich hat? Er fragte mal nach. Er fragt nur nach, Nehemia, wie geht's dir? Da kommt was zurück. Gib diesem Mann Erbarmen für mich. Plötzlich merkt er hat einen Eindruck, steht nicht, jetzt hast du Gunst, Gebetserhörung, sondern das erwartet er und sieht er, weil er dafür gebetet hat. Und darauf fiebert er hin. Wenn du nicht dafür betest, wirst du das nicht sehen. Hatte Kunst, ja, plötzlich 4 Monate später erlebt er die Erhörung, ja. Und was er jetzt sagen wird, ist, ob er die Chance nutzt oder ob er es verbaselt. Gott gibt uns Chancen. Nutzt du sie oder verbaselst du das? Diese Gelegenheit kommt nicht zweimal. Als ich 1987 zum Glauben kam, war ich so erweckt und ich habe gebetet, Herr, ich möchte dieses Jahr auch noch jemanden zu Jesus führen. Und wenn du das betest, dieses Jahr auch noch jemand, dann siehst du Menschen anders. Dann fragst du, ist der offen? Ist es der? Oder ist es der? Ist es der? Oder ist es der? Dann wird es nicht mehr, dann seid ihr nicht nur grau-grau, sondern sind Menschen, die Jesus finden wollen. Und dann fragst du, kennst du schon Jesus? Ja, das ist doch schön, lass uns feiern. Kennst du schon Jesus? Nein. Oh, kann ich irgendwas dafür tun? 3 Monate später, nachdem ich zum Glauben gekommen bin, habe ich meinen ersten Menschen zu Jesus geführt. Warum? Ja, weil ich es erwartet habe. Und weil ich dafür gebetet habe und weil ich es wollte. Man muss das wollen. Und wenn du das nicht willst, wenn das dich für dich nur eine Bedrohung, muss ich das? Wirst du nie einen Menschen zu Jesus führen. Du wirst es auch nicht sehen, dass du total offen, dass dein Arbeitskollege schon lange auf dich wartet, dass du ihn mal fragst, und wie geht's dir eigentlich und mit Gott und so? Du wirst diese Ebene nicht suchen. Beachte zunächst mal den Gesichtsausdruck von Nehemia. Der König fragt ihn, warum siehst du so traurig aus? Nehemia hat also eine innere Last, die kann er nicht verbergen. Er war sicher auch entmutigt. Herr, warum tust du so lange nichts? 4 Monate? Mann, das ist eine lange Zeit für einen Leiter. Und das bemerkt der König und er fragt nach, warum siehst du? Bist du krank? Und was löst diese Frage bei ihm aus? Er erschrak zutiefst. Wörtlich steht da, er hatte Todesangst. Dazu muss man wissen, dass es damals als Schwerverbrechen galt, wenn man ein bedrücktes Gesicht in der Gegenwart des Königs gemacht hat. Ist übrigens genauso bei Pastoren. Ja, also. Danke. Jetzt seid ihr gut. Ja. Ja, Schwerverbrechen, bedrücktes Gesicht in der Gegenwart des Königs. Der wollte ermutigen, der wollte Optimisten um sich rum haben. Keine, oh, ist das hier so langweilig. Ja, so. Will ja heute auch keiner, aber der hatte damals andere Möglichkeiten. Der hat die Pessimisten einfach Kopf kürzer gemacht. Nehemia schreibt das auch extra. Guck dir mal, dürfen wir nicht überlesen. Steht jetzt hier dran. Bis dahin, steht aber im Text, bis dahin hatte ich in seiner Gegenwart noch nie Trauer gezeigt. Angenommen, ich würde deinen Chef anrufen und sagen, sag mal, unser Gemeindeglied arbeitet bei dir, wie ist der eigentlich drauf auf der Arbeit? Gesichtsauszüge. Bis dahin hatte ich in seiner Gegenwart noch nie Trauer gezeigt. Boah, ist immer eine Übung, ja. Spaß beiseite, wenn wir die Todesangst von Nehemia verstehen wollen, muss man wissen, dass er wusste, was er jetzt vorhatte. Das ist kein spontanes, mach ich mal. Dafür hat er 4 Monate gebetet. Er wollte den König um Erlaubnis bitten, den Hof zu verlassen. Und er war Gefangener. Und es gab auch damals keine Gewerkschaft oder Urlaubsanträge. Man durfte nicht mal Bitten äußern, es sei denn, der König gewährte sie. Kein Wunder, dass Nehemia Angst hatte, oder? Und um das Ganze noch auf den Gipfel zu treiben, Nehemia wollte nicht nur um Urlaub bitten, sondern er wollte den König fragen, ob er die Mauern in Jerusalem wieder aufbauen kann. Und er wusste genau, dieser König hat das verboten. Und er fragt trotzdem. Es gibt so bestimmte Fragen, da musst du vorsichtig sein, wenn du weißt, was du tust. Ja, und er wollte den König auch noch als Top-Sponsor gewinnen. Er sollte das ganze Unternehmen auch noch bezahlen. Hast du schon mal so eine Situation gehabt? Du stehst vor einem menschlichen König, der die Macht über Leben und Tod hat und bei seinem Vorhaben schon Grund, Angst zu haben? Alles andere als Angst wäre in diesem Moment naiv. Nach dieser Frage, was Nehemia jetzt hier vorhat, was wir jetzt noch nicht gelesen haben, wird sich alles verändern. Kennst du solche Fragen? Du weißt nach dieser Frage nicht mehr, was passiert. Du gibst es aus der Hand. Und stellst du noch diese gefährlichen Fragen, wenn du weißt, du sollst sie stellen. Und das Leiterschaftsprinzip hier ist, Leiter sind nicht angstfrei. Sie handeln trotz ihrer Ängste. Wenn du denkst, gute Leiter haben keine Angst, habe ich noch nicht getroffen. Mut bedeutet Handeln trotz Angst. Glaubt ihr, dass die Politiker, die jetzt da reingehen nach Chemnitz, oder die Polizisten, dass die keine Angst haben? Das wäre naiv. Und die andere Seite hat auch Angst. Wir können von Nehemia lernen, wie wir als Leiter mit Angst umgehen. Schaut, der König fragt Nehemia, was erbittest du von mir? Und was? Guckt mal, was er macht dann als nächstes. Was erbittest du von mir? Da fragte mich der König, was erbittest du von mir? Ich flehte zum Gott des Himmels. Das ist jetzt keine Gebetsgemeinschaft oder ich muss jetzt erstmal meine Telefonhotline, meine Beta einschalten. Ein Stoßgebet, Herr, hilf. Jetzt kommt es drauf an. Herr, gib mir Weisheit. Aber das zeigt während er auf dieser Ebene sich bewegt, ist er gleichzeitig auch auf dieser Ebene. Das ist ein vor Gott sein. Das geht zusammen. Ich flehte zu dem Gott des Himmels und antwortete. Und was sagt er dann? Jetzt wird es ja spannend. Der König lebe ewig. Warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind? Er wählt seine Worte mit äußerster Bedacht. Zunächst einmal versichert er dem König seine Loyalität und das kommt aus seinem Herzen. Der König lebe ewig. Kein Geheuchel, wenn du vor irgendeinem Herrn stehst. Respekt und Ehrfurcht. König lebe ewig. Er ist ja so eine Art Bodyguard für den König und wenn er traurig schaut, dann könnte der König denken, dass der mehr weiß, als er sagt. Solche Könige sind ja manchmal komische Leute, ne? Und dann appelliert er, guckt mal, wofür er appelliert an die Kultur der Wertschätzung für die Toten im Nahen Osten. Die Grabstätte meiner Väter liegt in Trümmern. Er sagt nicht, unsere Hauptstadt liegt in Trümmern. Er sagt nicht, meine Verwandten und Freunde leiden. Da ist auch kein Vorwurf und Anklage. Ja, du hast doch Jerusalem zerstört und jetzt ist da alles in Trümmern. Viel Spaß, wenn du so fragst. Nein, er sagt, die Grabstätte meiner Väter liegt in Trümmern. Was ist das, die Grabstätte meiner Väter? Das ist der Friedhof. Stell dir das mal vor, einfach du gehst morgen zu deinem Chef und fragst, Chef, kann ich mal 4 Monate frei bekommen, weil das Grab meiner Eltern ist zerstört? Was würde der sagen? Er ruft den Friedhofsgärtner. Oder weiß ich was. Ja, das würde niemanden interessieren. In unserer Kultur hat das in Wirklichkeit Nehemia interessiert. Das war nicht die eigentliche Sache. Ja. Das zeigt aber, dass Nehemia die Kultur des Königs studiert hat. Und da knüpft er an. Ja, manche Kinder können das, bevor sie was fragen, wissen sie genau, wie die Eltern ticken, was ich fragen muss, damit ich kriege, was ich will. Es gibt so bestimmte Fragen, da können die Eltern nicht Nein sagen. Und wenn Kinder diesen Kanal entdeckt haben, und hier ist der Kanal des Königs, die Toten, meine Väter, die Grabstätte meiner Väter. Diese Form von Totenehren hat für den Perserkönig damals eine höhere Relevanz als das Mitgefühl für die Menschen. Da genau sitzt er ein. Ist das weise oder ist das Lügen? Ist weise. Ja. Wenn er gesagt hätte, mein Volk, meine Freunde brauchen eine Mauer, wäre er sofort abgewiesen. Hey, wen interessiert dein Volk? Wir haben sie besiegt. Selbst schuld. Aber bei den Toten, da ist er offen. Und diese Kultur hat er studiert. Wenn du ein Gegenüber hast, wenn du einen Arbeitskollegen hast, den du zu Jesus führen willst, bevor du mit ihm über Jesus, musst du wissen, wo steht er eigentlich und frag ihn mal, was er glaubt. Zeige Interesse und komm in sein Hirn und beantworte die Frage seiner Kultur aus dem. Wenn wir Sponsoren gewinnen wollen in 2020, können wir nicht irgendwelche wildfremden Firmen fragen. Wir wollen uns um das Seelenheil der Menschen dieser Stadt kümmern. Würden Sie das bitte finanziell unterstützen? Aber wenn wir sagen, hier, wir haben eine Pfadfinderarbeit, und wir wollen jungen Menschen Gutes tun, ihnen Werte beibringen und sie stabil werden. Und sie könnten einen Anteil daran haben mit ihren Finanzen. Wollen sie das unterstützen und Teil von uns werden? Partner? Klar. Nicht so einfach, aber versteht ihr, wir müssen die Kultur studieren und entsprechend handeln. Auch im Alpha-Kurs machen wir nichts anderes. Und dann stellt der König diese Frage, ohne zu wissen, was er damit in Gang setzt. Komme ich gleich noch drauf. Was fragt er? Ja. Da fragte mich der König, was erbittest du von mir? Was erbittest du von mir? Und die Antwort, die jetzt kommt, zeigt, dass Nehemia geplant hat. Und das ist mein nächster Punkt hier. Setze dir klare Ziele. Kannst du in einem Satz sagen, was du willst? Und wenn du es nicht in einem Satz sagen kannst, sondern 25 Sätze dafür brauchst, bist du noch nicht klar genug, was du willst. Ja, setze dir klare Ziele. Dann sagte ich zu dem König, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, wieder die Wertschätzung, so sende mich nach Juda, zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, nochmal die Kultur, verstärkt das, damit ich sie wieder aufbaue. Wer soll nach Jerusalem gehen? Nehemia, wohin will er gehen? Was will er machen? Klare Zielsetzung in einem Satz. Das ist mein Ziel. Sehr spezifisch. Sende mich nach Juda. Warum? Die Stadt meiner Väter. Ja, da sind die Väter begraben, damit ich sie wieder aufbaue. Und da redet er auch nicht lange drumherum. Manche Leute, wenn sie irgendwas von mir wollen, reden so ein Sermon, dann frage ich, jetzt komm mal auf den Punkt, was willst du? Was willst du? Ja. Wenn du klares, messbares Ziel, was sind die Fragen, die du beantworten musst? Wer möchte ich sein? Wer möchte ich sein? Wer möchtest du sein? Was möchtest du, weil du das bist, tun, um der zu sein? Oder als Ausdruck dessen, dass du es bist, was möchtest du tun, weil du das sein möchtest? Und was brauche ich dafür? Oder wer kann dir dabei helfen? Diese Fragen zu beantworten. Das kostet Energie. Die beantwortet dir keiner. Aber wenn du die nicht beantwortest, ja, und einige fangen jetzt gerade an, aufzuhören, mitzuschreiben, weil das schon zu anstrengend ist. Okay. Es war auch schon viel. Beim Ziele setzen machen die meisten zwei Fehler. Erstens, wir setzen die Ziele zu niedrig an. Zu niedrig. Sie inspirieren uns nicht. Können wir selber irgendwie ganz schnell erreichen. Und zweitens, wir versuchen sie zu schnell zu erreichen. Also diese Lernen, mit der Spannung eines unerreichten Ziels zu leben. Dann machen wir die Ziele lieber kleiner und können dann wieder feiern, dass wir die Ziele erreicht haben. Aber sie haben uns nicht inspiriert. Setz dir große Ziele. Mache große Pläne. So groß, dass Gott in deinem Leben sichtbar wird. Gott liebt es, wenn seine Kinder so planen, wie es ihm gebührt. Im Urlaub bin ich in meiner stillen Zeit auf Psalm 90 gestoßen und auf das Gebet, was der Psalmist dort betet. Zeig uns, wie wunderbar du handelst und lass unsere Kinder deine Herrlichkeit sehen. Ich bin am Bodensee rumgelaufen, habe darüber nachgedacht und gebetet, Herr, was muss in meinem Leben passieren, damit meine Kinder deine Herrlichkeit sehen? Und nicht nur sagen, Papa war ein toller Mann. Ich möchte ein Erbe hinterlassen meinen Kindern, wo sie sehen, wie Gott im Leben eines Menschen handelt. Und das heißt, ich muss übernatürlich leben. Nicht nur einfach das tun, was ich so toll kann. Kannst du auch machen, aber keiner wird Gott die Ehre geben. Woran erkennen Menschen in deinem Leben, dass du mit Gott unterwegs bist, der alles kann, der allmächtig ist? Bist du noch da draußen auf dem Meer und brauchst Gott? Oder lebst du so in deiner Kleinigkeit und in deiner kleinen Box und eigentlich brauchst du Gott gar nicht? Ihr Lieben, wir brauchen inspirierende Christen, die inspirieren, weil sie zeigen, wenn Gott in deinem Leben ist, dann kann. Nicht über abgehoben und trotzdem größer, als du denkst. Hat Nehemia je eine Mauer gebaut als Mundschenk? Nein, der wusste nicht, wie das geht. Und trotzdem hat er gesagt, ich bin der Leiter, ich werde es machen. Ein großes Ziel. Setz dir große Ziele, aber versuche nicht alles in einer Woche zu erledigen. Ja. Überleg mal, wenn du über 50 bist, welches Erbe willst du hinterlassen, wenn du gehst, deinen Kindern, wenn du welche hast? Oder wenn du keine Kinder hast, welches Erbe willst du irgendeiner Stiftung oder Gemeinde hinterlassen, wenn du gehst? Als ein Ziel. Größer zu denken, über dein Leben hinaus. Im Urlaub darüber nachgedacht, wie muss der Dienst aussehen, damit er bleibt. Gute Ziele haben Zeitgrenzen, Stichtage. Also nochmal zurück zusammenfassen, wir planen, bete und denke das Ziel durch, bereite dich auf die Möglichkeiten vor, rechne damit. Ja, setze dir klare Ziele und einige würden zu Nehemia an diesem Punkt sagen, was hat der Mann für ein Glück gehabt? Der wird gefragt, was kann ich dir Gutes tun? Ja, wenn ich mal das gefragt werden würde, was kann ich dir Gutes tun? Ich wüsste das dann schon. Wüsstest du es wirklich? Ja, und jetzt kommt, gute Ziele haben klare Zeitgrenzen. Der König, neben dem die Königin saß, ist auch ein kleiner Ausdruck. Ich glaube, dass bestimmte Männer, wenn die Frau in ihrer Gegenwart ist, ein bisschen offener sind für bestimmte Anliegen. Können wir auslegen, ja? Es steht da. Warum steht das da, ja? In dieser Situation ist plötzlich das einzige Mal, wo die Königin auftaucht. Die sitzt neben dem König und das verändert, glaube ich, was. Fragte mich, wie lange würde deine Reise dauern und wann könntest du wieder hier sein? Oh. Und da steht da, ich nannte ihm eine Zeit und er war einverstanden. Was hätte der König wohl gesagt? Ihr weiß ich auch nicht so genau. Ja, dann geh nochmal weg und vielleicht kriegst du nochmal eine Audienz. Überleg dir es nochmal. Nein, er hat ein klares Zeitziel. Ja. Weißt du, jedes gute Ziel braucht eine Zeitkränge. Solange du sagst, ich werde irgendwann mal heiraten, bist du sicher. Wenn du sagst, ich werde heiraten vor 30, hast du eine Zeit. Ja? Dann wird es konkret. Du weißt, was du willst und du weißt, wann du es tust. Und dann kannst du gucken, bist du 29,5 oder bist du 19, ja? Oder weiß ich was. Ein Ziel ohne eine Zeitgrenze ist ein Wunschtraum. Vergiss es. Viele Wünsche ist kein Ziel. Der Unterschied zwischen einem Traum und einem Ziel ist, ein Ziel hat ein Datum. Ich weiß nicht, warum Nehemia hier die Gegenwart der Königin erwähnt, das habe ich ja schon gesagt. Aber damit tun sich einige schwer. Sie haben Angst zu versagen und deshalb bringen sie das nicht auf ein Zeitziel. Natürlich kannst du Zeitziele, die sind ja nicht dogmatisch. Aber wenn du nicht anfängst und sagst, dieses Jahr bis Weihnachten werde ich was, dann hast du bis Weihnachten kein Ziel. Vielleicht musst du Weihnachten dann sagen, okay, ich brauche noch 3 Monate, gar kein Problem. Geh da lockerer mit um. Das nächste, rechne mit Problemen. Sein großes Ziel, ich will die Mauer aufbauen. Und dafür hat er also jetzt die Erlaubnis. König war einverstanden. Wer von uns würde jetzt noch weitergehen? Halleluja, Gebet ist erhört, ich darf die Mauer bauen. Super, und gehst raus und du merkst, oh, jetzt habe ich ja die Hauptsache vergessen. Nehemia macht das nicht. Er bittet nicht nur um Erlaubnis zu gehen. Das Dreiste kommt jetzt erst. Dann sagte ich noch zu ihm, mein König, wenn es dir recht ist, dann möge man mir amtliche Schreiben mitgeben an die Statthalter der Westprovinz, damit sie mich nach Judäa durchreißen lassen. Außerdem brauche ich ein amtliches Schreiben an Asaf, den königlichen Oberforstverwalter. Er soll mir Bauholz geben für die Tore der Verteidigungsanlage beim Tempel, für die Stadtmauer und für das Haus, in dem ich wohnen werde. Wenn irgendjemand gezweifelt hat, ob Nehemia zwischen Kapitel 1 und Kapitel 2 geplant hat, hier ist eine Antwort, hier ist mein stärkstes Argument. Ja? Steht nicht da, aber was macht er nach seiner Bitte um Urlaub? Er bittet um Schutz. Das ist die Reise vom heutigen Irak, ja, nach Israel. Das sind rund 1500 Kilometer. Einige von unseren Flüchtlingen haben ihre Flucht sehr genau geplant. Wie komme ich vom Iran in die Türkei? Lebensgefährlich über die Grenze, da wird nachts geschossen. Wie komme ich von der Türkei nach Griechenland? Wie komme ich dann nach weiter? Einige sind einfach los. Es braucht einen Pass. Und er bittet hier um einen Pass. Gib mir ein amtliches Schreiben für die Statthalter der Westprovinz, damit sie nach Judäa durchreisen können. Ja? Merkt ihr, Nehemia hat das sehr klar durchdacht. Weißt du, was Leiter, größere Leiter, wenn du von denen irgendwas willst, nervt? Wenn du ständig mit neuen Dingen kommst und wenn du nicht sagen kannst, was du willst. Kannst du sagen, was du willst und wann du es willst und was du brauchst? In 4 Sätzen. Und komm nicht 5-mal. Weil ich, ja, das ist so. Wenn du zu einem Amt gehst, und weiß ich was, und du wartest 2 Monate bis zum Oberbürgermeister, bis du einen Termin kriegst, dann musst du sagen können, was du willst. Ein paar Fragen für euer Planen in Bezug auf Probleme, mit Problemen zu kalkulieren. Erstens, frag dich mal, was kann mich davon abhalten, mein Ziel zu erreichen? Was oder wer kann mich davon abhalten, mein Ziel zu erreichen? Sag das mal. Es muss ja nicht unbedingt sein. Der Worst Case. Zweitens, warum hast du dein Ziel eigentlich noch nicht erreicht? Was sind die Hindernisse? Bist du vielleicht der Grund? Vielleicht brauchst du Verstärkung in deiner Disziplin oder weiß ich was. Was kann schiefgehen? Also Fragen, die nach den Problemen fragen. Und wehe, eine Gemeindeleitung oder irgendein Leitungsteam übergeht diese Fragen. Du Spielverderber, immer musst du mit Schlechtem rechnen. Nein, ich rechne nicht mit Schlechtem, ich bereite mich nur darauf vor. Nehemia denkt das Ganze durch, er weiß, wohin er will. Und er sagt nicht, ach Gott wird das schon machen. Jetzt haben wir doch die Erlaubnis zu gehen, alles andere fällt uns auch zu. Bist du eher so einer? Oder bist du eher ein Nehemia, der sagt, okay, wenn Gott mir das, dann muss er mir das und das und das auch geben. Das liegt an dir, wie du unterwegs bist. Ja. Ganz wichtig, Leiterschaftsprinzip hier. Organisatoren lösen die Probleme von heute, Leiter lösen die Probleme von morgen. Da gibt es einen kleinen Unterschied. Einige haben organisatorische Gaben, andere haben Leiterbegabung. Was ist der Unterschied? Nicht jeder gute Organisator kann gut leiten und nicht jeder Leiter kann gut organisieren. Da ist ein Unterschied. Ja? Und wehe, wenn Organisatoren leiten, nur die Probleme von heute lösen und Leiter organisieren. Dann gibt's Chaos. Leiter haben die Aufgabe, Probleme von morgen zu lösen, an die viele noch gar nicht denken. Das ist ihre Gabe, die Zukunft zu sehen. Und Organisatoren haben die Aufgabe, Probleme zu lösen, die wir heute haben. Und wir brauchen beides. Schaut, Sprüche 22,3. Ein kluger Mensch sieht die Gefahr voraus und bringt sich in Sicherheit. Die Unerfahrenen stolpern blindlings dahin und müssen die Folgen tragen. Wenn VW von Managern geleitet wird, nur heute denken, dann sehen sie nicht die Zukunft, dass der Diesel ein Problem bringt. Kennst du das? Ich schon. Wie oft habe ich Dinge zu sehr vereinfacht und die Probleme nicht kommen sehen? Ja, es ist einfacher, in etwas hineinzukommen, als aus etwas herauszukommen, oder? Es ist einfacher, in Schulden reinzukommen, weil man sich keine Gedanken gemacht hat, als wieder rauszukommen. Es ist einfacher, deinen Terminplan voll zu machen, als ihn zu entleeren. Sag nicht zu schnell ja, wenn du da was reinschreibst. Es könnte zu viel sein. Überschlag die Kosten. Und das ist mein letzter Punkt. Kalkuliere die Kosten. Ja. Jetzt kommt zur Finanzseite des Ganzen. Das Budgetplan. Eben ging es um den Zeitplan, jetzt geht es um den Kostenplan. Jede Planung braucht Zeit und Kosten. Beides. Außerdem brauche ich ein amtliches Schreiben an Asaf, den königlichen Oberforstverwalter. Er soll mir Bauholz geben für die Tor der Verteidigungsanlage beim Tempel, für die Stadtmauer, für das Haus, in dem ich wohne. Wusstet ihr, dass Nehemia den Namen des Försters von Jerusalem kannte? Der steht da. Kennst du den Namen deines Försters, wenn du Holz haben willst? Klar, ne? Es gibt da Männer, die wissen das so, ja? Aber er kennt das, steht auch in der Bibel. Er hat eine Einkaufsliste, von wegen nur Frauen shoppen gerne, ja? Ich möchte dich als Top-Sponsor für meinen Ausflug gewinnen und dass du das finanzierst. Und schaut, er bittet nicht nur für die Stadtmauer und für die Tore, sondern er bittet für sein eigenes Haus. Als Statthalter muss ich auch irgendwo wohnen und ich habe kein Geld, also König, und du hast es. Gibst du es mir? Kann ja, nein, vielleicht sagen. Ja. Woher wusste Nehemia, dass der königliche Forsten in Jerusalem war und der Verwalter? Da sind so viele Informationen in diesem Text drin, die auf klare Leitung deuten. Da steckt so viel Arbeit dahinter. Das alles rauszugehen, der hatte kein Internet. Gib mal einen, ja. Ich will einfach hiermit sagen, Gott hat so tolle Möglichkeiten für uns, aber wir müssen sie erwarten und wir müssen vorbereitet sein und durchgehen. Wir gehen hier so locker rüber, aber was wir hier lesen, das war extremst mutig. Er erbittet das von einem heidnischen König. Er legt alle seine Gedanken und Wünsche offen und bittet um Erlaubnis, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig ist vor dir. Und er legt damit sein Leben in die Hand des Königs. Das ist eine Alles-oder-Nichts-Situation. Hier geht es um Leben und Tod. Nehemia hat das Gebet genutzt und ist durchgegangen. Und ich möchte uns fragen, wo stellen wir mutige Gebete? Wo sprechen wir mutige Gebete? Alles oder nichts? Wo gibst du dich rein? Und wo fragst du dann auch um Hilfe, wenn der König gnädig ist? Leiter, wissen Sie, Sie können das nicht alleine. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen Unterstützung. Als wir damals 2009 hierher kamen, hatte die Gemeinde über 1 Million Euro Schulden. Es gab keine zinslose Darlehen. Wir haben angefangen, um zinslose Darlehen zu bitten. Wenn uns heute Morgen jemand am Internet anhört und du bist so angesprochen von der Predigt heute Morgen und du willst diese Gemeindearbeit unterstützen und das, was wir hier tun, dann lade ich dich ein, Teil von uns zu werden und uns zu unterstützen. Ruf mich an, du findest meine Nummer im Internet. braucht Mut, um das zu tun, was Nehemia hier getan hat. Weil er 4 Monate gebetet hat und konnte er aufrecht stehen und hat sein Anliegen vorgetragen und hat sich dafür nicht entschuldigt. In Sprüche 21 heißt es, Wasserbäche können wir umleiten, so lenkt der Herr das Herz eines Herrschers, wie er will. Auf welchen Herrscher wartest du gerade, dass er dir Gunst gibt? Nimm dies und geh zu dem Herrn aller Herren, der Wasserbäche von Herrschern umleiten kann und dir Gunst geben kann. Lasst uns das Gebet nicht vernachlässigen. Einige von euch haben gerade Projekte in der Firma, wo sie nicht weiterkommen und sie warten auf Gunst von ihrem Chef oder irgendeine Zusage von Finanzen oder Zeit oder Kraft oder weiß ich was. Bleib dran. Nehemia hat nicht versucht, den König zu manipulieren. Bleib ehrlich. Warte auf deine Gelegenheit. Geh nicht auf krummen Wegen. Geh aufrecht. Er spielt keine Spielchen mit dem König. Er sagt ihm alles, was er weiß. Und heißt es am Ende, der König gewährte es mir. Warum? Weil die gnädige Hand meines Gottes mit mir war. Das geht zusammen. Die gnädige Hand Gottes wird sichtbar in der Gunst, die Menschen mir geben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das beten. Und schaut, für die Reise gab mir der König eine Leibwache von Offizieren und Reitern mit, darum hatte er gar nicht gebeten. Und wenn wir jetzt Abendmahl feiern, dann ist es ein wunderbares Bild von Nehemia. Wir haben einen Gott, der großzügig gibt, der sich aufgemacht hat, deine zerbrochenen Mauern zu zerreißen und niederzureißen. Und um sie aufzubauen. Und der großzügiger gibt als alles, was wir uns denken können. Und Gott sucht Menschen, denen er seine Vision, sein Bild von einer optimaleren Zukunft geben kann. Das geht zusammen mit deinen Gaben und dem, was nur du weißt auf deinem Herzen, um dich zu gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Und weißt du, was du planst? Und plan größer als dein nächstes Auto. Sondern plan das Reich Gottes. Das hat Bestand. Und dazu lade ich euch ein. Ein paar Reflexionsfragen als Übergangszeit zum Abendmahl für die Stille. Stefan, kommst du und spielst uns einfach ein paar Takte. Was für Pläne hast du für dein geistliches Wachstum? Dein Gottesdienstbesuch. Einige müssen einfach den Gottesdienstbesuch mal planen, dass sie kommen können. Was willst du diese Woche in deiner Bibel lesen und wann? Wofür willst du diese Woche beten und wo willst du deine Gaben einsetzen? Welchen deiner Freunde möchtest du bis 2019 Weihnachten zu Jesus führen, wenn Gott Gnade schenkt? Es fällt nicht vom Himmel. Welche Schritte willst du gehen und wer kann dir helfen? Musst du in deiner Ehe oder Familie mehr Zeit nehmen zum Planen? Wann wirst du es tun? Brauchst du Hilfe in der Klärung dieser Fragen? Die überfordern mich ständig. Ruf mich an, wir machen einen Coaching-Termin oder Kyoshi oder wen auch immer. Wo hast du aufgegeben zu beten, zu hoffen und zu planen zu dem Gott aller Hoffnung? Denk einen Moment darüber nach und wir feiern Abendmahl.